Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute öffnen wir mal wieder das Nähkästchen. Haben uns deswegen dazu entschlossen, weil unser geschätzter Kollege, der Fabiano Nitsch, jetzt gerade aktuell seine Ausbildungszeit hinter sich gebracht hat, lange Zeit jetzt bei uns hier in Ulm war, bei uns hier bei FreeFM stark mitgearbeitet hat. Und wenn das Ganze mit dem Thema Kultur überschrieben ist, dann ist das nicht ganz ohne Grund, denn tatsächlich war Fabiano in der Zeit, die er hier in Ulm verbracht hat, ganz tief in die Ulmer Kultur eingetaucht und darüber, über die Tatsache, wie er eigentlich nach Ulm gekommen ist und was sich so bewegt hat, was er so bewegt hat oder beziehungsweise was ihn bewegt hat, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Fabiano, ich sage jetzt trotzdem nochmal Hallo, obwohl wir uns eigentlich schon den ganzen Mittag hier zusammen im Studio rumtreiben. Hallo Fabiano.
Das ist ja eine neue Sendung, können wir durchaus nochmal machen. Hallo Rainer, grüß dich.
Fabiano, aus Ulm bist du ja eigentlich gar nicht wirklich, oder sehe ich das falsch?
Ich habe Wurzeln hier in der weiteren Region. Also ich bin geboren worden in Memmingen, habe dort aber nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Denn mit 6 Jahren zog ich in die Nähe von Frankfurt. Nähe ist relativ, sind auch eine halbe Stunde Fahrt. Wetzlar-Gießen nennt sich die Ecke da oben, nördlich vom Taunus. Und dort bin ich dann einen Teil meiner Schulzeit eben zur Schule gegangen, bin dort aufgewachsen. Ja, bevor es mich dann wieder nach Bayern gezogen hat, um schlussendlich dann in Neu-Ulm zu landen.
Okay, da bist du jetzt im Moment, aber jetzt möchte ich mal doch ein gutes Stück zurückgehen und zwar eigentlich in die Zeit, als du in Wetzlar zur Schule gegangen bist. Wetzlar ist jetzt ein Umfeld, da kann ich jetzt so gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Ist das eher eine ländliche Gegend? Ist das der kulturelle Siedepunkt des Hessischen?
Der kulturelle Siedepunkt des Hessischen ist es definitiv nicht. Wetzlar würde ich, mir fiel irgendwann mal im Nachhinein, als ich dort nicht mehr wohnte, dann der Spruch ein, dass es dort mehr Altenheime als Clubs gibt. Und das ist definitiv so. Wetzlar hat eine sehr, sehr große industrielle Tradition. Kameraliebhaber kennen die Stadt von der Firma Leica. Die stellen diese legendären Kameras her. Und ansonsten sehr, sehr viel optische Sachen und so weiter. Bekommt man natürlich in der Schule auch so ein bisschen mit. Gießen, die Nachbarstadt, ist eine Studentenstadt. Dort ist bedeutend mehr los, wobei man von einem relativ niedrigen Niveau ausgehen muss. Mhm. Was geht in Wetzlar ist so ein bisschen die Hochkultur. Es gibt regelmäßig Festivals und so weiter. Dort ist einiges los. Ansonsten würde ich eher sagen, der Geldadel, der in Wetzlar definitiv vorhanden ist, geht eher nach Gießen ans Stadttheater, beziehungsweise sehr, sehr gern nach Frankfurt. Ist ja auch nicht so weit. Mit der Autobahn kann man schnell mal runterfahren.
Liegt dieser Geldadel in der industriellen Umfeld verborgen? Oder?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also Wetzlar ist einfach eine Industriestadt und dort gibt es einfach viele, viele Leute, die, viele Leute ist übertrieben, aber es gibt einige wohlhabende Leute in Wetzlar. Es ist eine schöne Stadt, also wirklich historisch, ähnlich wie Ulm, hat einen wunderschönen Dom, eine schöne Altstadt, ist während der Kriegszeit eigentlich, soweit ich weiß, so gut wie gar nicht zerstört worden, weil es dann doch zu klein war, also 50.000 Einwohner.
Damals noch nicht diesen industriellen Hintergrund gehabt hat.
Ja, doch schon sehr stark. Also dort wurden teilweise zum Beispiel die Raketensteuerung der V2-Rakete entwickelt und so weiter. War aber so klein, dass es einfach noch nicht auf dem Radarschirm war.
Ja, haben die Alliierten übersehen.
Wirklich mehr oder weniger übersehen. Wäre kurze Zeit danach sicherlich dran gewesen, weil, wie gesagt, optische Sachen und so weiter dort ganz groß. Naja, ja.
Gut, das war also das lokale Umfeld. Wie war das denn jetzt? Du bist jetzt heute stark von der Kultur geprägt. Das, wer dich kennt, weiß, dass du gerne in die unterschiedlichsten Segmente eintauchst, dass du offen bist für sehr vieles. Ist das verwurzelt in deinem Elternhaus? Waren deine Eltern schon sehr stark kulturell interessierte Menschen oder wie kamst du zum Thema Kultur?
Also eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, Rainer, muss ich definitiv sagen, ist, dass wir, wenn wir gependelt sind zwischen Frankfurt bzw. Wetzlar und hier unten, dort wo die Verwandtschaft ist, dass wir regelmäßig anhielten und irgendwelche Städte, historische Städten, also irgendwelche Burgen, Ausstellungen und so weiter besuchten. Und ich das im ersten Moment gar nicht so wirklich realisiert habe. Und erst dann so mit, sagen wir mal, 15, 16, 17, als ich dann selber unterwegs war in Deutschland, kam ich an Ort und dachte mir, ich kenne das hier irgendwoher. Und erzählte dann davon und so, ja, Darmstadt, damals die Hundertwasserhaus, das stand damals noch nicht, wir waren da mal in einer Ausstellung mit dir, wir dachten, das wäre vielleicht ganz interessant. Deiner Schwester hat es nicht gefallen, aber du fandest es damals schon ganz gut. Wie alt war ich denn da? Naja, so vielleicht 6 oder 7. Ah ja, okay, interessant. Schön zu wissen, dass ich mal ein Modell vom Hundertwasser gesehen habe, mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, aber als ich dann in Darmstadt wieder war und das Haus gesehen habe, dachte ich mir, kenne ich irgendwoher. Okay. Also sehr, sehr viele Dinge sind da auf jeden Fall verwurzelt, ja.
Wie war es mit der Musik?
Jein. Also Musik, ich würde meine beiden Eltern, meine Eltern nicht als extrem Musik interessiert im Sinne von temporärer Musik bezeichnen. Sie hören beide gerne Musik, inzwischen auch beide gerne Free FM, aber meine ersten Konzerterinnerungen sind tatsächlich, obwohl es nicht das Ein und Alles ist, sind aber zum Beispiel Schlosskonzerte in Weilburg. Also da gab es dann einmal im Jahr die großen Schlosskonzerte und da war dann ein riesen symphonisches Orchester in so einem Schlossinnenhof und da kann ich mich definitiv noch sehr, sehr gut dran erinnern. Oder eine meiner ersten Konzerterinnerungen sind Blechschaden aus München. Die haben letztes Jahr hier im Ulmer Zelt gespielt. Das ist die Bläsersektion vom Münchner Philharmonieorchester. Sowas hat mich dann eher in meiner Kindheit geprägt. Oder ein kleines Beispiel noch. Ich hörte immer die Moldau von Smetana, wenn ich krank war und meine Eltern irgendwie unterwegs waren oder so, was des Öfteren vorgekommen ist. Und damals lebten wir hier noch im Allgäu und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann eben immer die Moldau von Smetana gehört habe.
Hat aber keinen doch so bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen, dass du Klassik-Fan geworden bist.
Ich höre gerne Klassik, allerdings wird es fällt mir immer wieder auf, wenn ich Klassik höre, wie sehr mir die Musik eigentlich fehlt, aber sie wird einfach überlagert von sehr, sehr viel guter, temporärer Musik. Ich habe dann auch Klarinette gelernt und so weiter. Also da ist schon einiges in die Richtung passiert, aber ist momentan einfach nicht so in meinem Fokus. Wird aber sicherlich oder werde ich sicherlich davon wieder profitieren, wenn es mal wirklich ein paar Jahre da hingeht und ich mal dann doch eher der gesetzten kulturellen Szene angehöre.
Schön gesagt. Ich würde sagen, jetzt haben wir so viel über Musik schon geredet, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir einfach auch mal Musik. Du hast die Musik für heute zusammengestellt. Was hast du als erstes im Player liegen?
Naja, ich habe jetzt keinen so einen riesen Fokus drauf gelegt, da ich sonst hier bei FreeFM auch schon sehr, 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 sehr viel mit Musik zu tun habe und ich mir da wirklich sehr, 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 sehr schwer tue, irgendwas Beispielhaftes rauszuziehen. Aber ich habe vorhin schon angekündigt, ich habe heute meine komplette Plattensammlung dabei, die definitiv nicht groß ist. Und jetzt hören wir The Backflip von Akua Naru aus Köln.
Teufel aber auch, ne? So professionell ist unser Kollege Fabiano, hat doch glatt den falschen Titel erwischt, aber das mit dem Vinyl ist ja dann auch immer so eine Sache für sich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er gleich das Richtige jetzt findet hier. Hat er findet? Okay. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute ist ein Nähkästchen mit Fabiano Nitsch, der hier neben mir sitzt. Am Mikrofon muss ich ja auch immer noch dazu sagen. Rainer Markus Walter hier auf der anderen Seite. Zuletzt haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise anfänglich haben wir darüber gesprochen, wie du eigentlich musikalisch sozialisiert wurdest. Die Frage, die ich jetzt dir stellen möchte, ist, wie bist du eigentlich nach Ulm gekommen? Wir haben gehört, du hast Schulzeit in Wetzlar verbracht, bist ursprünglich aus der Memminger Ecke. Was hat dich dann wieder runter in den Süden getrieben?
Der absolute pure Zufall. Also das muss man definitiv so sagen. Da waren einige familiäre als auch schulische Verwicklungen dabei. Mit 16, beziehungsweise eigentlich schon früher, stellte ich fest, dass mir Wetzlar eigentlich zu klein ist und habe dann verschiedene Pläne geschmiedet, wie man da wegkommen könnte. Und nachdem das alles auf schulischer Weise mit Auslandsjahr und so weiter nur begrenzt geklappt hat, hat sich mit 16 dann das Angebot so aufgetan, ich könnte ja auf ein Internat gehen. Und das fiel mir sehr, sehr gut. Meine Eltern waren damals beruflich sehr, sehr gut eingespannt und die sonstigen Umstände haben sich dann eben so gefügt, dass ich nach Franken umgezogen bin. Ich bin aufs Internat gegangen in der Nähe von Würzburg, so wunderschön gelegen, so ein altes Schloss, so heißt es so, mit Blick auf die Weinberge und den Main und so weiter. Mhm. Hat mir schon getaugt, ja, Würzburg. Auf jeden Fall.
Würzburg, was hat Würzburg zu bieten?
Das Einzige, was ich von Würzburg tatsächlich wusste, es gab 2004 den Film Lambok mit Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitz und ich wusste, dass er dort gedreht wurde. Und ich wusste, dass ich mit meinen Eltern immer an Würzburg vorbeigefahren bin und dass wir da auch schon mal in der Residenz waren. Mhm. Das war auch so eine Erinnerung, okay, Würzburg, ja, da sind wir mal die Autobahnabfahrt runtergefahren und haben uns mal die Stadt angeguckt. Mehr wusste ich überhaupt nicht. Wie dem auch sei, ich war 2 Jahre dort eben in der Nähe von Würzburg auf dem Internat auf einem richtigen Kaff, 300 Einwohner, 5 Winzer und 160 Internatsschüler.
160 Internatsschüler.
Ja, die waren bei den 300 Einwohnern schon dabei. Also waren es eigentlich nur 150 Einwohner, glaube ich. Ja, wie dem auch sei. Ja, man konnte sehr, sehr gut viel Wein trinken und ansonsten viel Sport machen. Ansonsten war da nicht allzu viel los.
Ja, hast du was fürs Leben gelernt?
Ich habe dort einiges fürs Leben gelernt, weil das auf einmal zwar eigentlich vollkommen anderes soziales Umfeld war, aber durchaus nochmal andere Leute. Also dort waren dann eben nicht nur in Wetzlar die ein, zwei Kinder aus dem, die Söhne und Töchter von den mittelständischen Unternehmen der Umgebung, sondern einfach mal so komplett konzentriert irgendwie so. Alle, die nicht irgendwie sonst wohin aufs Internat gehen wollten, wurden einfach auf das Internat geschickt, weil es das in der Umgebung war. Und dann waren ein Haufen Kids von mittelständischen Unternehmen aus der Umgebung. Ja, hat mir einen Haufen Spaß gemacht. Ich war in der Zeit viel unterwegs in allen möglichen Städten in Deutschland und so weiter und konnte das fortsetzen, was ich bereits in Frankfurt nämlich angefangen habe. So immer allein irgendwo in die Stadt fahren und mir Sachen angucken. Habe ich dort auch gemacht. Ja.
Welches musikalische Umfeld ist dir in dem Internat begegnet?
Lass mich raten, Ed Kandy, Beach House, Ibiza, Volume 1 bis 75.
Toll.
Musikalisch ging da nicht ganz so viel, in dem Musikzimmer wurde immer anderes gemacht.
Zum Beispiel, sind wir da wieder bei der Klassik dann?
Ganz andere Dinge, über die ich jetzt mich im Radio nicht unbedingt unterhalten möchte.
Stockhausen. Nein, okay, war ein Scherz.
Ja, nee, aber ich muss sagen, also während der Internatszeit haben sich zwei Sachen auf jeden Fall bei mir manifestiert. Das ist die Liebe zur Musik, weil ich in der Zeit sehr, sehr viel Musik gehört habe. Beim Joggen war immer Musik mit dabei und ich hatte einfach sehr, sehr viel Zeit, Musik zu recherchieren. Das muss ich im Nachhinein sagen, ich habe dort sehr, sehr viel Zeit gehabt, sowohl zum Filme gucken, als auch zum Musik hören und zum Lesen. Und das habe ich auf jeden Fall genutzt. Ich glaube, so viel Zeit haben auch Schüler auf normalen Schulen einfach nicht, weil man sich einfach um nichts kümmern muss.
So, jetzt kürzen wir das Ganze mal ab. Also, Internat, nett, schöne Zeit. Wie bist du denn in Ulm gelandet letztendlich? Weil wir wollen ja eigentlich dahingehend mal zur Sache kommen, dass du ja nicht hier bei FreeFM gelandet bist.
War tatsächlich also auch wieder ein Zufall. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ja, ich möchte auch unter der Woche gerne mal wieder ins Kino gehen. Konnte ich dort einfach nicht machen. Und habe mir dann mit 18 überlegt, ich ziehe in meine eigene Wohnung. Und das war dann tatsächlich hier in Ulm, beziehungsweise ja, hier in Ulm der Fall. In Neu-Ulm bin ich dann zur Schule gegangen, weil ich mir dachte, ich möchte mein Abitur machen. Vielleicht reicht mir zunächst auch die Fachhochschulreife und das habe ich dann hier in Neu-Ulm gemacht und bin mit 18 Jahren dann in meine eigene Wohnung gezogen.
Und bist dann irgendwie auch bei uns hier bei FreeFM gelandet, ne?
Ja, im Rahmen meines Schulpraktikums.
Eine Fachoberschule.
Ich hatte das erste Halbjahr das Vergnügen, beim Finanzamt zu arbeiten. Auch und danach war wieder mal das Streben nach der Kultur. Ich schrieb dorthin, ich habe keine Ahnung, was ich in Ulm machen will, aber ich möchte irgendwas im kulturellen Bereich machen. Sie wussten nicht so genau, wo sie mich hinschicken sollten. Und dann war es so, dass bei FreeFM tatsächlich mal wieder ein Praktikumsplatz frei war. Und es war wirklich ein schöner Februarmorgen, stand ich hier bei FreeFM im Büro. Hatte keine Ahnung, dass es überhaupt freie Radios gibt, hatte keine Ahnung von Radio machen an sich, bin hier gelandet.
Hm. Du warst ja damals tatsächlich der erste der FOS-Praktikanten, die bei uns aufgelaufen sind.
Ja, schon. Also auch seit längerer Zeit. Es gab vor einigen Jahren ja schon welche, aber seit längerer Zeit dann wieder der erste, ja. Und seitdem halten wir das auch so.
Hm. Ja, und nach diesem Praktikum bist du uns dann irgendwie gleich richtig erhalten geblieben, ne?
Das kann man definitiv so sagen. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich nach einem halben Jahr mich hier verabschiedete, meinte ich so, ja, ich bleib euch eh erhalten. Ihr habt mich nicht rausgeschmissen, also bleibe ich so ungefähr. Und war dann auch in den Sommerferien da und habe dann auch während meiner Schulzeit hier immer wieder die eine oder andere Sendung gestaltet, mich in der einen oder anderen Weise eingebracht, weil es war schon so ein bisschen so ein Anlaufpunkt für mich in Ulm. Ich hatte in einem halben Jahr zuvor im Finanzamt nicht so wirklich viele Freunde gefunden, eher gesagt gar keinen. Und habe natürlich hier mit dem Radio einerseits eine passende Umgebung gefunden, kulturell musikinteressierte Leute, andererseits für mich auch so ein bisschen Werkzeug, mich in die Kultur hier mit einzubringen. Weil nur Schule ist ja definitiv zu wenig.
Ja, und dann kam es zur Ausbildung, ne? Wie heißt der Ausbildungsberuf nochmal ganz genau?
Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien.
Genau, so nennt man.
Medienkaufmann.
Medienkaufmann. Was ist das denn eigentlich?
Na, es ist der Job, den sie den Leuten geben beim Radio oder beim Fernsehen, wenn sie nicht genau wissen, wie sie die Azubis bezahlen sollen, ihnen auch nicht richtig, ein richtiges beibringen können, aber trotzdem einen Ausbildungsplatz haben wollen, um den Leuten doch irgendwas beizubringen, aber nee, es ist nicht so genau definiert. Also Kaufmann für audiovisuelle Medien sagt eigentlich, dass man ausgebildet wird in einem Bereich audiovisuell, also Radio oder Fernsehen oder Labels oder was weiß ich. Und da irgendwo die kaufmännischen Sachen mitrollen. Aber wird gerne im Radio zum Beispiel genommen, damit die Moderatoren ein bisschen was lernen im kaufmännischen Bereich und währenddessen Sendungen machen, wie wir es gemacht haben. Ich habe darüber hinaus noch einige andere Aufgaben wahrgenommen. Oder bei Musiklabels. Oder der eine war hier in meinem Ausbildungsjahr eigentlich Musikproduzent. Der hat sich auch um Projekte gekümmert, hat aber auch ganz viel Musik produziert und so weiter. Also ganz, ganz vielfältig.
Ja, und was hast du dann letztendlich bei FreeFM tatsächlich getan?
Alles und nichts. offiziell stand ja auf meiner Visitenkarte Assistent der Geschäftsführung. Das war es dann auch, allerdings insofern assistiert, als dass ich die Ausbildung von Praktikanten tatsächlich dann übernommen habe, da ich hier eben Vollzeit da bin, habe mich da sehr, sehr viel drum gekümmert. Ich habe mich hier ums Tagesprogramm gekümmert, ich habe hier sehr, sehr viele Sendungen moderiert, wie zum Beispiel die Ulmer Freiheit zuvor. Ich habe mich in die Musikredaktion eingebracht, ich habe mich um Platten der Wochen gekümmert, dass dort die Texte geschrieben wurden, habe FreeFM in der Stadt vertreten, auf Pressekonferenzen, auf öffentlichen Terminen und so weiter. Und das ist, glaube ich, diese Mischung insgesamt war das, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, und über kurz oder lang bist du dann auch ins regelmäßige Radiomachen eingetaucht. Das ist noch regelmäßiger, nämlich sprich auch in die Abendredaktion, aber auch stark in die Ulmer Kulturszene eingetaucht. Und darüber werden wir im nächsten Block reden. Plattform auf Radio Free FM. Hier lernt man den hochprofessionellen Umgang mit Vinylplattenspielern.
Inzwischen glaube ich, habe ich es drauf. Nur tatsächlich, also ich glaube, für einen Club-Einsatz wäre ich als DJ definitiv nicht geeignet, vor allem nicht an Vinyl.
Ja gut, als DJ hast du dich auch tatsächlich nie versucht. Allerdings bist du sonst auch doch tief in die Ulmer Kulturszene eingetaucht in den letzten Jahren. Unter anderem hast du irgendwann mal angefangen, dich extrem stark mit Kino auseinanderzusetzen.
Ja, allerdings.
Um es vorsichtig auszudrücken.
Um das vorsichtig auszudrücken, ich würde sagen, so zwischen 2009 und 2011, Mitte 2011, habe ich pro Jahr, sagen wir mal, 150 bis 200 Kinofilme auch größtenteils im Kino gesehen. Es gab Zeiten, da war ich durchschnittlicherweise, sagen wir mal, 3,5 Mal pro Woche im Kino. Das waren im Normalfall alle Neustarts, plus das Cineasta-Programm, das drüben im Kino Obscura läuft, plus Sondervorstellungen wie zum Beispiel Besuche von Regisseuren. Ja, also so 3,5 Mal im Durchschnitt dürften, glaube ich, pro Woche ganz gut hinkommen.
Was hast du denn sonst noch gemacht?
Das ist eine gute Frage, das frage ich mich im Nachhinein auch, weil ich komme momentan dazu, überhaupt nicht dazu, ins Kino zu gehen. Also ich weiß momentan nicht, was ich als letzten Kinofilm gesehen habe. Aber 2009, 2010, das war so ein bisschen die Zeit, da habe ich gerade noch Schule gemacht, da waren sonst nicht allzu viele Sachen irgendwie anstehend. Und da hat es sich sehr, sehr angeboten, einfach permanent ins Kino zu gehen. Zumal man ja dann mit FreeFM, Presse und so weiter sich auch 95% aller Filme for free angucken konnte. Und das hat man natürlich gerne gemacht und im Anschluss darüber berichtet.
Im Anschluss darüber berichtet, unter anderem im Tagesprogramm, aber auch in der Sendung Kulturschock, ne?
Mhm. Ja, ich habe dann irgendwann mal Mike Frey unterstützt und unterstütze ihn momentan immer noch. Gerade komme ich zeitlich nicht ganz so dazu, aber ab dieser Woche geht's wieder los. Da gehe ich wieder regelmäßig ins Kino und werde ihm mit ihm Bericht erstatten am Freitagabend zwischen 19 und 20 Uhr. Das ist schon so ein kleines Steckenpferd von mir geworden, da ich dort verschiedene Sachen präsentieren konnte, die mir persönlich im Kinoprogramm wichtig sind, wie zum Beispiel das Cineasta-Programm, aber auch die Sneak Preview Reviews, die ich dann, boah, wann waren es? Anfang 2010, glaube ich, gestartet habe. Und heute, wenn wir ins Kinoprogramm dazukommen, ins Kino zu gehen, ja auch immer noch laufen.
Hm. Deine bevorzugte kineastische Richtung?
Ist ähnlich schwierig wie bei Musik, weil bei Musik bin ich auch einfach radiosozialisiert. Alles, was interessant und gut klingt. Also momentan gerade gehört ein bisschen Jazz davor, Hip-Hop. Ich bin sozialisiert worden mit Indie-Rock eigentlich. Hör sehr, sehr gerne Hip-Hop. Wie gesagt, Klassik war bei mir auch schon im Gespräch. Elektronische Clubmusik jederzeit sehr gerne. Filme natürlich sehr stark. Programmkino. Alles, was in Richtung Programmkino geht. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, sind visuell opulente Filme, aber auch, ja, sagen wir mal, schwarzer Humor, sehr, sehr gut. Ein bisschen Thriller-Elemente, auch okay. Ich kann eher sagen, was ich überhaupt nicht mag. Hm? Das sind Horrorfilme, damit kann ich einfach überhaupt nichts anfangen.
War nie dein Ding, oder?
Ich hab mir in den letzten 5 Jahren nie einen Horrorfilm angeguckt, also wirklich nie. Den letzten, den ich gesehen habe, der war im Internat und das war Saw und das war eine absolute Katastrophe, weil ich habe mich dabei betrunken und mich über den Film lustig gemacht. Irgendwann haben sie mich aus dem Filmraum rausgeschmissen, weil ich es einfach absolut dämlich fand. Ja, also genau.
Also Genre Horrorfilm ist nicht dein Ding.
Nee, aber tendenziell gerne ein bisschen anspruchsvoller. Problem auch bei mir mit sehr, sehr viel aktuellen Filmen und Musik beschäftigt, sodass ich kaum dazu komme, die Klassiker anzuschauen.
Letzter Film, den du im Kino angeguckt hast?
Habe ich echt vergessen. Ich weiß es echt nicht mehr, Rainer. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr. Es wird sicherlich ein Kino in Ulm gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, was ich hier angeschaut habe als letzten Film.
Hm. Okay, lassen wir das. Dann, wie gesagt, Kulturschock hast du sehr stark mitgearbeitet außerhalb des Tagesprogramms. Du hast aber irgendwann auch angefangen, eine eigene Sendung am Samstagnachmittag aufzuziehen. Das Sound Off nennt die sich. Wie kam es dazu oder was war da die Motivation, den Beweggrund dafür?
Ach, soll ich ganz ehrlich sein?
Ja.
Ah, ich mir war langweilig und hatte Zeit.
Du warst jung und brauchtest das Geld, ne?
Nee, tatsächlich habe ich nicht mal die Zeit dafür, die Sendung ordentlich zu fahren, so wie ich es mir vorstelle. The Sound Off war einfach so ein bisschen die Idee, Ulmer Persönlichkeiten zu porträtieren und
anhand ihrer Musik, ne?
Genau, zu mir einzuladen und diese Kontakte, die ich eh schon tagtäglich in meiner Arbeit habe, vorzuführen und diese Personen mal über 1 Stunde oder 2 Stunden vorzustellen. funktioniert momentan nicht in der Ausführlichkeit, wie ich es mir vorstelle, wird jetzt dann aber wieder aufgegriffen und in den nächsten Monaten fortgeführt. Der zweiwöchentliche Rhythmus wird definitiv beigehalten und ich werde auch immer wieder ein paar nette Mixtapes vorstellen, ein paar Neuigkeiten an Sound, der sich bei mir so ansammelt. Und natürlich jetzt auch wieder Menschen bei mir live ins Studio zu holen. Als Gast hatte ich unter anderem, das hat mich wirklich sehr gefreut, immer wieder Bands, die zum Beispiel im Roxy aufgetreten sind. Bacillus war mal mit dabei. Ich hatte aber auch Florian Schröder mal bei mir zu Gast, ist inzwischen auch ein guter Bekannter von mir, der in Ulm hier einiges in der Kultur auch bewegt, beziehungsweise auch im Partybereich. Ach, ich müsste nochmal durchgucken. Ich hatte eigentlich schon so ein paar Leute bei mir am Start.
Wen hast du denn als nächstes?
Der Plan ist, er weiß nur noch nichts davon, ist Marc Klawikowski, der Robotermark hier in Ulm, auch des Öfteren schon bei mir zu Gast gewesen. Der ist mit seiner Roboterwerkstatt in der Kulturfachschule zu Gast im Ehinger Tor, beziehungsweise arbeitet dort tatsächlich, ist dort regelmäßig und hat am Wochenende ein, ich weiß gar nicht genau, wie er es nennt, Roboter-Battle. Also Menschen, die sich Roboterkostüme anziehen und dann aufeinander losgehen. Es gibt Live-Musik und man soll seinen Special Roboter Move vorher mit einplanen und sein Kostüm und kann man entweder bei ihm bauen oder man bringt eins mit und dann geht's los.
Roboter Move.
Ja, also ich kann es mir noch nicht so genau vorstellen, wird aber sicherlich eine sehr, sehr schräge Sache.
Ah ja. Gut, so viel also dazu. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal wieder Musik. Was hast du denn als nächstes ausgepackt?
Oh, ich habe letzte Woche schöne, schöne Musik geschenkt bekommen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit der Vinyl wieder jetzt
hinhaut. Ja, die Vinyl liegt schon drauf. Moment. P-Funk Uncut, The Bomb, Greatest Hits. Der Titel Up for the Downstroke dürfte das jetzt sein, hier auf dem ersten Vinyl-Player.
Ich hör's. Ah, ja.
Ja, langsam habe ich's gelernt.
Wow. Die Plattform auf Radio Free FM plaudert heute mal wieder aus dem Nähkästchen. Zu Gast hier heute bei uns Fabiano Nitsch und wir haben uns jetzt über, ja, lang und breit eigentlich über deinen Weg bis heute hierher unterhalten.
Viel länger als gedacht.
Viel länger als eigentlich gedacht, das ist richtig, aber es ist ja schließlich ein Nähkästchen. Jetzt möchte ich mal das Fass Ulmer Kultur aufmachen, von das wir eigentlich auch auf der Homepage so angekündigt hatten. Du bist in den letzten Jahren eigentlich recht tief, vor allem gerade auch, sage ich mal, in die Subkultur eingetaucht wurde. An einer gewissen Stelle auch mal im Zusammenhang mit einer der Wendepunktausgaben auch befragt zur Ulmer Subkultur. Du hast sehr gute Kontakte reingehabt ins Diver, ins Modell Tri, jetzt auch in die Kulturfachschule. Rückblickend, wenn du dir das mal anguckst, würdest du sagen, Ulm hat eine lebendige Subkultur, in der du dich sehr wohlfühlst?
Ulm hat definitiv eine Subkultur, auf jeden Fall. Das muss man schon so sagen. Ob man sich da wohlfühlt oder nicht, das ist nochmal so eine andere Sache, da ich das einfach für mich persönlich einfach mein Job ist. Also ich mache das sehr, sehr gerne, auf jeden Fall, aber größtenteils ist das mein Job und dementsprechend gehe ich da einfach auch so ein bisschen kritischer an manche Dinge ran. Ich muss dann immer wieder sagen, ich berichte eher über Dinge, denn weniger, dass ich daran partizipiere. Also ich war an den wenigsten Projekten wirklich selbst als Mitwirkender beteiligt, sondern ich war immer die Person, die mit dem Aufnahmegerät vorbeigekommen ist, die gesagt hat, ja, können wir da was machen, da was dazu machen, da was dazu machen. Oder eben dann durch meine Arbeit hier Kontakte weiterempfehlen konnte. Aber tatsächlich habe ich mich an der Subkultur selber eher in beobachtender Form in den letzten Jahren beteiligt, denn selbst als aktiver Mitarbeiter, ja.
Das erste größere Projekt, an das du dich erinnern kannst, war?
Definitiv das Albert Diver, weil ich darüber auch einfach persönliche Kontakte, die bis heute bestehen, gefunden habe. Weil das für mich auch dann zum ersten Mal etwas war, von dem ich es gesagt habe. Ja, das gefällt mir persönlich. Das stellt für mich eigentlich Subkultur dar. Kurzer historischer Abriss, muss man ja inzwischen schon sagen. 2010 haben zwei junge Mädels, damals auch erst 18, sich für, glaube ich, 100 Euro im Monat das alte Daiba-Areal gemietet, zwischen dem Ehinger Tor und dem Hauptbahnhof. Dort entsteht gerade ein Hotelneubau und haben dort innerhalb von wenigen Stunden es geschafft, sich es mit der Polizei zu verscherzen, als auch die neuen Lieblinge in der Ulmer Kultur- oder jungen Szene zu werden, weil sie dort einfach Musik und Bier reingestellt haben und die ortsansässigen DJs aufgelegt haben und eine Lesenacht veranstaltet haben und so weiter und so weiter. Was alles in einem Grand Final dann gipfelte, von dem ich heute noch Narben an meinem Arm trage und wir alle viel, viel Spaß zusammen hatten.
Das war das Daiba. Wie lange hat das gedauert damals?
Das Monate, ne? Ging im November oder Dezember los. Ich glaube, das war tatsächlich noch 2009 und ging dann bis 2010 rein, ja, genau, bis irgendwann mal Mitte des Jahres, ich weiß das gar nicht mehr genau, und ich war da schon regelmäßig zu Gast, ja, definitiv, wobei das war ja mehr so eine Subkultursache, junge Leute machen Spaß oder haben Spaß mit anderen jungen Leuten, ja.
Wenn du das jetzt so betrachtest, Daiba, wäre das jetzt nicht abgerissen geworden? Hätte man das jetzt fortgeführt? Hätte das den gleichen Effekt heute noch? Ist sowas überhaupt ausbaubar in eine feste Institution? Oder funktioniert das eigentlich nur, weil es temporär ist?
Also das Daiba hat definitiv nur funktioniert, weil es temporär war, weil sonst hätte man irgendwann mal viel Sprengstoff in die Toilette reinschmeißen müssen, weil die existierte einfach nicht. Also man hätte man das in einen dauerhaften Zustand überführen wollen, hätte man das Albert Daiba deutlich umbauen müssen. Die Räumlichkeiten dafür wären auf jeden Fall vorhanden gewesen. Es wären optimale Räumlichkeiten gewesen aufgrund dieser riesen Firmenstruktur da oben. Man hätte dort oben alles einrichten können, von einem Bandproberaum über ein Atelier, über ein von einem Verein getragenes Kino, über Musikräume, über was weiß ich. Also wirklich alles, weil die Räumlichkeiten einfach vorhanden gewesen wären, wenn der Wille vorhanden gewesen wäre.
Ja, nicht nur der Wille, ist das ja letztendlich dann auch eher eine Geldsache.
Ja, das auf jeden Fall.
Ganz ehrlich.
Da hätte sich auch auf jeden Fall einen Träger finden müssen, was ja jetzt teilweise so ein bisschen in Ansätzen funktioniert in der Kulturfachschule, wenige Meter weiter am Ehinger Tor.
Kulturfachschule, schöner Übergang. Ich wollte dich aber trotzdem noch, möchte jetzt nicht direkt in die Kulturfachschule hüpfen, sondern ein Stichwort, das wir uns aufgeschrieben haben, ist Modell Tri. Was hat es damit auf sich?
Ein kleines Feuerwerk war das. Muss man schon so sagen. Das waren drei junge Menschen. Nein, ganz jung nicht mehr. Das war Harald, das war Akiko und Miu. Miu ist inzwischen immer noch in Ulm bildender Künstler, vor allem so Kalligrafie. Akiko macht inzwischen Pressearbeit in Düsseldorf, glaube ich, und Harald macht wieder was ganz anderes. Die haben es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten in der Kronenapotheke, hier wenige Meter von FreeFM entfernt, eine Ausstellung zu machen, die von der Qualität eigentlich, finde ich, auf dem Niveau von zum Beispiel der Triennale Ulmer Kunst, die ja gerade aktuell im Ulmer Museum läuft, zu gestalten. Und daraus sollte ein Netzwerk für Künstler, Kulturschaffende entstehen. Ich muss mal so sagen, ist halt mal wieder gescheitert am lieben Geld. Ist einfach so. Also da haben sich dann einfach so die Interessen ein bisschen auseinanderentwickelt und im Endeffekt fehlte einfach das Geld, um was Größeres daraus zu machen, eine kleine Agentur oder sowas. War schade, weil es war wirklich richtig gut.
Ich habe da natürlich auch meine eigene Einstellung dazu, wenn man dann immer hört, es fehlt immer das Geld. Das ist natürlich so eine Geschichte. Ja? Man will ja auch immer independent sein und erwartet dann, dass alle die Sachen ehrenamtlich machen. Jetzt haben wir aktuell wieder die Kulturfachschule. Jetzt möchte ich mal genau zu diesem Punkt rübergehen, Kulturfachschule. Das kann auf Dauer einfach, ich sage das jetzt mal ganz pointiert, das kann einfach nicht funktionieren. Es ist eine falsche Vorstellung, finde ich, zu glauben, dass in Deutschland Kultur immer for free funktioniert. Und das funktioniert dann insofern ein paar Monate lang ganz gut, dass die Leute voller Enthusiasmus die Sache for free machen. Und irgendwann geht es genau darum, daran kaputt. Und deswegen sind wahrscheinlich genau diese temporären Sachen exakt die gerade noch funktionieren? Oder wie siehst du das?
Also ich gebe dir da grundsätzlich recht. Ich sehe in Ulm viel Potenzial. Es gibt viele Leute mit Ideen, aber es scheitert dann immer wieder an so Kleinigkeiten, dass man da wirklich einerseits mal die Räumlichkeiten und so weiter. Aber grundsätzlich sehe ich einfach, und das ist wirklich ein Problem, einen mangelnden Willen dazu, die Subkultur in irgendeiner Form umfangreicher zu fördern. Das sehe ich schon so ein bisschen als Problem an. Ich distanziere mich weit von dem, dass ich sage, in Ulm ist alles scheiße, in Ulm geht nichts und so weiter. Die Leute, die in Ulm das mir die letzten 5 Jahre um die Ohren gehauen haben, die habe ich wirklich satt, das muss ich echt sagen. Also da diesen Spruch kann und will ich nicht mehr hören, weil in Ulm ist in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel gegangen. Und es ist auch jetzt so, dass einiges geht und dass viele Dinge am Start sind. Aber natürlich, man ist sehr, sehr weit vom Optimum entfernt, weil Ulm einfach eine Studentenkultur hat, die nicht unbedingt dem, sagen wir mal, Subkulturellen zugewandt ist. Es ist einfach eine Wissenschaftsstadt, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, sehr, sehr viel Potenzial. Und ich hoffe, dass es einfach nochmal in Zukunft 5, 6 Leute gibt, die in Ulm einfach mal sagen, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand, wir machen jetzt mal die Räumlichkeiten und wir haben auch einen Atem, über 3 Monate hinaus irgendwie etwas zu machen. Weil ich glaube, wenn da erstmal so 1, 2 Steine wirklich ins Rollen kommen und Leute auch sagen, hey, jetzt machen wir das, dann geht da auf jeden Fall was, dann ist die Grundlage, dann ist der Nährboden geschaffen, um sowas langfristig zu etablieren. Aber ich glaube, da haben dann die Leute wieder hier in Ulm ein bisschen zu viel Angst davor, mal wirklich einfach nicht nur die 3.000 Euro städtische Förderung mitzunehmen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich stecke jetzt hier einfach mal irgendwie einen 5-stelligen Betrag aus meinem Ding rein, weil ich da einfach was will.
Es ist sowieso, also ich hatte da auch mit unserer jetzigen Kulturbürgermeisterin, früheren Kulturamtsleiterin, immer wieder drüber gesprochen. Und Fakt ist schon, das war immer auch das Ding, wenn wir anfangen, städtischerweise Subkultur zu subventionieren, dann ist sie keine Subkultur mehr. Das war immer dieser Kontext. Und das war auch der Kontext, den ich immer wieder von den Leuten gehört habe. Die das eigentlich gar nicht... Die haben einerseits immer gesagt, boah, wir sind arm dran, uns gibt keiner was. Aber andererseits haben sie gesagt, wir wollen uns aber auch nicht reinpfuschen lassen. Wir wollen uns auch nicht finanzieren lassen. Das ist ein bisschen ein problematischer Spagat, der da angestrebt wird.
Ja, ich halte auch von übermäßiger städtischer Förderung nicht allzu viel, weil dann ein Brei rauskommt, den man ja teilweise bei diesen großen übergeordneten Dingen im städtischen Kulturprogramm dann doch sieht. Da fehlt dann doch ab und zu so ein bisschen das Profil über das gesamte Jahr meistens betrachtet. Aber andererseits muss man schon sagen, ja, ich glaube, viele Leute hier in Ulm haben so ein bisschen Angst, da irgendwie mal was auf die Beine zu stellen. Wobei, man soll nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Für mich wäre es vielleicht auch mal an der Reihe, nicht nur über die Kultur zu berichten, sondern vielleicht auch mal selber mal was zu machen. Aber naja, das ist wieder ein anderes Thema.
Sollen wir jetzt noch mal eine Musik spielen und uns dann verabschieden?
Wir können auch noch 10 Minuten weiterreden. Aber ich würde mal sagen, wir spielen ganz kurz ein wenig Musik an. Eine Band, die ich in Frankfurt sehr, sehr gefeiert habe. Ich war, glaube ich, der erste Journalist in Deutschland, der sie überhaupt interviewt hat. Das waren die Trurhythmics aus Israel. 80s Mucke mit jüdischen Tradition. Das hören wir mal rein.
Das war jetzt ganz kurz, ne?
Ja, viel länger haben wir auch keine Zeit mehr.
Fabiano Nitsch war heute zu Gast oder ist noch im Moment zu Gast in der Plattform. Wir haben heute mal wieder das Nähkästchen geöffnet. Er hatte mir ursprünglich am Anfang gesagt, er wollte eigentlich nicht, dass wir ein Nähkästchen draus machen. Haha, Fabiano, du bist mir auf den Leim gegangen, wir haben doch eins gemacht.
Tja.
So kann es kommen, ne? Ja, es waren aber trotzdem unterhaltsame, für mich auch teilweise spannende 60 Minuten, weil du hast ja dann doch teilweise Sachen gesagt, die ich jetzt so von dir noch nicht gehört habe. Etwas, was du mir bestimmt noch nicht verraten hast, wo du dir vielleicht selber noch gar nicht so die Gedanken gemacht hast, ist deine Zukunft. Und Mit dem letzten Punkt würde ich jetzt ganz gerne da mal anschreiben. Du bist jetzt hier nahezu fertig mit der, also mit der Ausbildung bist du fertig. Die Radioarbeit neigt sich ein bisschen dem Ende zu. Du hast jetzt auch beim Internationalen Donaufest aktiv mitgearbeitet mit einem Team zusammen und irgendwann willst du auch studieren. Was passiert? Was sind deine nächsten Wünsche, Hoffnungen, deine nächsten Ziele?
Ja, recht viel ergibt sich einfach aus den letzten 4, 5 Jahren, muss man schon so sagen. Ich habe Radio gemacht, ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch in irgendeiner Form weiter Radio machen, zumindest Musik machen. Ich werde irgendwie vielleicht ein bisschen als Radio-DJ tätig sein, ich werde vielleicht irgendwo was Journalistisches machen, aber ich habe gemerkt in den letzten Jahren, mich interessieren Dinge immer so weit, bis ich sie kann. Und wenn ich sie kann und weiß, wie sie funktionieren, dann suche ich mir ein nächstes Betätigungsfeld. Und ich bin zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt der talentierteste und der beste Radiomoderator, aber ich bin so gut, dass ich es anderen Leuten beibringen kann. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt suche ich mir was Neues. Und was das genau sein wird, ist noch nicht ganz so sicher. Es geht momentan auf jeden Fall so ein bisschen im Bereich Bewegtbild, aber auf keinen Fall TV, das kann ich jetzt schon sagen.
Also mit Fernsehen kommst du nie wirklich klar?
Niemals, niemals.
Film?
Film, ja, wobei ich auch eher so der Kinogänger bin, denn der Mann, aber Filmproduktion, warum nicht? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Geht ganz stark in diesen Bereich. Muss ich bloß einfach irgendwo nochmal so einen Ansatzpunkt finden. Momentan bin ich recht aktiv in dem Bereich Band-Videos oder Live-Mitschnitte und so weiter. Das mache ich momentan hier. Helfen natürlich auch wieder die Kontakte, die übers Radio entstanden sind. Also ich denke mal so bis Ende des Jahres bin ich auf jeden Fall noch in Ulm. Falls jemand mir zufälligerweise Geld geben will, dann kann er sich gerne bei mir melden.
Also falls jemand FreeFM Geld geben will, gerne auch. Wir halten gerne den. ein Satz zu jedem Wort, das ich dir jetzt gleich sage. Reisen.
Sollte nicht nur gelegentlich der Fall sein, sondern wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren Lebensinhalt von mir.
Afrika?
Ist ein Kontinent, in dem ich noch nie war, in dem wenige von meinen Freunden und Bekannten war und ich mir vorstellen könnte, wie gesagt, ich war noch nie dort, mehr Zeit zu verbringen. Wie und wo, keine Ahnung.
Familie
ist, eigene Familie oder meine Familie, die ich jetzt schon habe?
Ich habe gesagt, ein Satz, der ist schon durch.
Na gut, also ich gebe dir einen Satz zu einem der beiden.
Okay, wie du magst.
Wie ich mag. Also meine Familie, die ich jetzt schon habe, ist auf jeden Fall extrem wichtig, da ich sehr, sehr viel aus der Familie beziehe, als auch inzwischen auch wieder zurückgeben kann durch meine Tätigkeit eben im Medienbereich.
Studium?
Wird aus der jetzigen Warte überbewertet? Nein, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich bin immer mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich irgendwann mal studieren werde. Und wird auch der Fall sein. Momentan stehen aber Dinge an, die vorher gemacht werden müssen, für die ich vielleicht während oder nach dem Studium keine Zeit mehr habe.
Ulm
war die letzten 5 Jahre schon so ein bisschen was wie eine Heimat für mich. Ulm wird vielleicht, wenn es interessante Sachen gibt, in 10, 15 Jahren vielleicht mal wieder Heimat für mich werden, kann ich mir vorstellen, kann ich aber bisher nicht sagen.
Okay, und last but not least, FreeFM.
FreeFM? Ja, wenn du Ulm sagst, musst du eigentlich auch FreeFM sagen. Also das sind beides Dinge, die absolut miteinander verbunden sind. FreeFM war für mich in den letzten 5 Jahren nicht das Ein und Alles, dafür gab es viel, viele andere Dinge zu tun, aber da habe ich sehr, sehr viel daraus bezogen und habe, glaube ich, auch einiges reingesteckt.
Die Plattform auf Radio FreeFM, heute zu Gast im Nähkästchen, aus dem wir heute geplaudert haben, Fabiano Nitsch, auf der anderen Seite Rainer Markus Walter. Heute stehen noch hervorragende Sendungen an, nicht zu vergessen ein Special zum Thema Indien 112 und unser geschätzter Kollege Jens Keller mit seiner Musik in Ulm hat heute
die Macher des Obstwiesenfestivals zu Gast.
Hochinteressant. Ja, in diesem Sinne Bleibt uns wohlgewogen. Die 102,6 Radio Free FM, die Plattform war das. Und schönen Tag noch.
Jo, von meiner Seite auch. Hier noch ein typischer Plattform-Track. Neo Angin, Bartleby. Setze ich sehr, sehr gerne ein, weil er unter 3 Minuten lang ist. Um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern als Moderator und nicht als Gast.